Frauenorte erzählen Geschichten. 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Mit der Aufnahme der Wirkungsstätte der Kongregation der Schwestern von der Heiligen Elisabeth in Halle an der Saale als 52. Frauenort Sachsen-Anhalts wird an deren verdienstvolle Arbeit auch zukünftig erinnert und ein weiteres Kapitel Frauengeschichte öffentlich sichtbar gemacht. Am 27. Mai 2021 wurden die Schwestern der Kongregation in Halle mit einem Festgottesdienst und einer Feierstunde verabschiedet. Eine 130-jährige Ära geht damit zu Ende. Heute nutze ich die Gelegenheit, mit Schwester Dominika Kinder darüber zu sprechen, was das Wirken der Schwestern in Halle eigentlich ausmachte. Natürlich kann das nur schlaglichtartig geschehen, denn bei 130 Jahren Geschichte können wir jetzt hier keine Woche Podcast veranstalten. Lassen Sie uns deshalb chronologisch beginnen mit einem Zitat aus dem Frauenorte-Tafeltext des nunmehr neu etablierten 52. Frauenortes. Zitat Anfang. Säkularisierung, zunehmende Industrialisierung und starkes Bevölkerungswachstum hatten im 19. Jahrhundert bedrohliche soziale Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund legten vier Frauen in Neiße, Schlesien, den Grundstein für eine bis dahin unbekannte ambulante Krankenpflege und die Gemeinschaft, also Kongregation der Grauen Schwestern von der Heiligen Elisabeth, die nun auf neue Weise die Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam mit einer praktischen Arbeit verbinden. Der Bitte der katholischen Gemeinde folgend trafen Ende Januar 1891 vier Elisabeth-Schwestern in Halle ein und begannen, zunächst vom Graseweg aus, in der ambulanten Krankenpflege zu arbeiten. Das führt mich zur ersten Frage. Mit vier Schwestern hat alles begonnen. Wie viele sind es denn in der Zwischenzeit gewesen oder geworden, Schwester Dominika?
Die genaue Zahl ist nicht zu eruieren oder nur sehr kompliziert zu eruieren. Aber ich schätze unter all dem, dass es etwa 900 Schwestern insgesamt gewesen sind, die hier in diesem Haus mal kürzer, mal länger gelebt, gewirkt haben und von hier aus dann auch in die anderen Niederlassungen gegangen sind. Also von daher dieser Wechsel dann auch.
Im gestrigen Festgottesdienst hatte ich die Zahl gehört, dass es noch 66 Schwestern gibt, die tatsächlich in Bezug zur Halle hatten oder
richtig,
in Halle ausgebildet werden.
Ja, jetzt gibt es von den insgesamt 150 Schwestern in Deutschland, gibt es also noch 66 Schwestern, die hier in Halle ausgebildet wurden, eingetreten oder ausgebildet worden sind. Ja, ne?
Das ist ja fast 50%.
Ja, ja, ja.
Genau.
Ja, ja, ne?
Das führt mich zur zweiten Frage. Wir hörten es eingangs schon vom Tafeltext her auch. Und natürlich wird es hier gelebt. Krankenpflege ist ein zentrales Anliegen für die Schwesternschaft. Wie muss Mensch sich das jetzt vorstellen? Sind Elisabeth-Schwestern per se zum Beispiel immer ausgebildete Krankenschwestern?
Nicht alle immer, aber die allermeisten. Da hat die Ordensleitung immer Wert drauf gelegt. Die Schwestern sind aus diesem Grund gekommen. Aber natürlich ist es nicht, wenn man ein Krankenhaus dann im Laufe der Zeit führt oder also stationär die Patienten auch aufnimmt, braucht man, um die Patienten zu versorgen, ja nicht nur Krankenschwestern, sondern eben auch eine Küchenschwester und eine Waschküchenschwester und ne, so dass auch diese Dienste, aber auch die Schwestern waren oft als Krankenschwestern ausgebildet, ne, und wurden dann manchmal sofort, manchmal später anders eingesetzt.
Und wer hat sie ausgebildet?
Im Krankenhaus selbst. Mhm. Also wir hatten seit im Haus hier im Elisabeth-Krankenhaus. Ich meine, es hat 1905 eine Krankenpflegeschule, die nach staatlicher Ausbildungsordnung gearbeitet hat. Und am Anfang wohl überwiegend die Schwestern ausgebildet hat, aber sehr bald auch andere junge Mädchen, die dann hier gelernt haben und dann in andere Einrichtungen gegangen sind als Krankenschwester. Damit begann die Agnes Karl, also die staatlich anerkannte Krankenpflegeausbildung. 1903 hat das angefangen in Deutschland.
Und Sie haben ja auch einen persönlichen Bezug, wenn ich es richtig gelesen habe, zur Ausbildung Medizin.
Ja, ich selbst habe dann von 1976 eigentlich bis 1994 habe ich dann im Barbara Krankenhaus, was der zweite Standort unserer Schwestern hier in Halle war, habe ich dort die Kinderkrankenschwestern ausgebildet, die künftigen Kinderkrankenschwestern. Das war die einzige, war aber auch was Besonderes, war die einzige katholische Kinderkrankenpflegeschule in der ganzen DDR. Wir hatten dadurch und haben dort die Mädchen aufgenommen, das war immer ein sehr begehrter Beruf, die aufgrund ihrer nicht so politisch opportunen Einstellung in der medizinischen Fachschule keine Chance hatten, haben wir die also ausgebildet. Die kamen aus der ganzen DDR, von Rostock bis Suhl, von Dresden bis ins Eichsfeld. Und da war also eine meistens sehr gute Schülerinnen, aber wie gesagt, fürs Abitur oder für anderes war es nicht, haben es halt nicht geschafft. Keine Pioniere, keine FDJ. Das war eine sehr schöne Ausbildung. Habe ich also gerne gemacht, die Ausbildung bei den Schülerinnen. Ich war also für die praktische Krankenpflege, Kinderkrankenpflege zuständig, aber auch für viele andere Fächer. Das war also alles dann möglich. Dann.
Und Ihre Ausbildung als Ausbilderin?
Ausbildung als Ausbilderin habe ich praktisch berufsbegleitend. Ich habe erst Krankenschwester gelernt, Kinderkrankenpflege. Also am Anfang habe ich Theologie studiert. Das war nochmal so eine Sondergeschichte, auch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Dann habe ich Krankenschwester hier gelernt, im Elisabeth, dann Kinderkrankenschwester in Barbara. Das ging aber noch relativ zeitlich eng. Das war damals noch die Facharbeiterausbildung vor 75, um 75 rum. Erst dann wurde es staatlich geändert, also die Gesetze änderten sich dann. Und dann habe ich von 77 bis 81 habe ich dann in der medizinischen Fachschule Dr. Karl Gelbke von Potsdam, waren wir immatrikuliert, ne? Aber die Konsultationen waren hier in der Halle, habe also dann mit Medizinpädagoge, das war heute würde man als Fachhochschule bezeichnen, ne? Und dann anschließend wurde es noch, weil auch dann mehr verlangt wurde, dann noch ein Ergänzungsstudium an der Humboldt-Universität in Berlin zum Diplom Medizinpädagoge. Das war dann von 84 bis 88, ja.
Aber eine solide Grundlage, wirklich.
Eine solide Grundlage.
Eine
solide Grundlage, und das, wie gesagt, auch wurde verlangt. Man hätte sonst wahrscheinlich auch das gar nicht machen dürfen, dann also dort, ne? Aber war natürlich auch wichtig, also das ist gar keine Frage. Aber es gab mir dann auch die Möglichkeit, die ganze Bandbreite auch des Unterrichtes mit abzudecken. Psychologie, was also dann auch, dann war Religion auch, das konnte ich also auch machen. Ne? Das Einzige, was war, wo der Staat kam oder von der medizinischen Fachschule kam, war dann Staatsbürgerkundeunterricht. Marxismus, Leninismus, das haben sie dann gemacht. Ne? Auch das musste unterrichtet werden bei uns, ne? Denn die Ausbildungen in den konfessionellen Einrichtungen für Kranken- und Kinderkrankenschwestern waren staatlich anerkannt, Gott sei Dank. Das war also wichtig, denn Kindergärtnerinnen zum Beispiel nicht. Die Kindergärtnerinnen-Ausbildung in der DDR, die kirchlicherseits gemacht wurde, wurde vom Staat nicht anerkannt.
Da gab es also eine Ungleichbehandlung
sozusagen. Wer das machte, der wusste, dass er da kann. Der konnte dann, es gab ja einige kirchliche Kindergärten noch, ne? Aber die hatten dann doch nach der Wende hatten die dann echte Schwierigkeiten. Die mussten dann alle noch ein Anerkennungspraktikum machen, unsere, die Krankenschwester nicht. Das war automatisch anerkannt, hatten ihr Zeugnis, hatten ihre Fachschulausbildung. Ne? Das war also
Lassen Sie uns noch mal einen kurzen Blick zurückgehen ans Ende des 19. Jahrhunderts. Da war ja der Bedarf an Kranken- und Armenfürsorge besonders groß.
Ja. Ja, war ja eine große Not hier. Die Kindersterblichkeit damals, weiß man, war um die 40%. Ja. Und auch gerade hier Halle war natürlich aufgrund der hier am Krankenhaus anleiten, war Glauchau, das war so das Armenviertel der Stadt, also im Prinzip, ne, mit sehr viel, also schlechte Wohnverhältnisse, schlechte hygienische Verhältnisse. Und das war auch der Grund, warum man dann sehr bald hier sozusagen das Kinderheim oder das Elisabeth Heim hieß es, das war der erste Teil des heutigen Komplexes Krankenhaus Schwesternhaus und hat dort eben auch kranke Kinder aufgenommen und das war was Besonderes, nicht im Sinne von Waisenkindern, das hat man oft gehabt, dass Ordensschwestern dann Waisenkinder dann aufgenommen haben in Kinderheim, sondern es war ganz bewusst im Kinderkrankenhaus, also mit dem Ziel, die Kinder wieder nach Hause zu geben. Es kam von der Universität, da kam also ein Doktor regelmäßig, der hier sozusagen die Behandlung oder die Therapie oder Diagnostik gemacht hat, Therapievorschläge, die dann von Schwestern dann an den Kindern, sodass sie wieder nach Hause gehen kann. Das war also wirklich die Keimzelle der Kinderkrankenpflege und Kinderkrankenhauses hier in Halle. Das war schon, ne, war schon dann auch was, noch was, in dem Sinne schön für Halle auch dann eigentlich dann auch. Ja.
Genau, denn die Schwesternschaft wuchs dann entsprechend auch mit dem Bedarf. Und Sie haben dieses, wie Sie gerade sagten, das größere neue Domizil hier bereits. Ja. 1894.
Das erste Haus hier nach dem Graseweg war dann 1894. Das ist hier heute ganz integriert in das Gesamtkomplex. Ja, sieht man also nur von außen ein bisschen noch. Und dann 1897 vorne das Krankenhaus an der Mauerstraße als und 1904 dann die Verbindung dieser beiden, ne? Und damit auch die Ausquartierung der Kinder von diesem Standort Mauerstraße raus in die Barbarastraße.
Genau, also die Tafel bezieht sich ja darauf, ja. Oder Tafeltext, möchte das ja weitergeben, ja. Dass ja dort gesagt wurde, mit den dort ebenfalls untergebrachten ersten 24 Säuglingen, diese erste Kinderstation, ja. Wie sie es jetzt ja. Gerade benannten, ja. Im Krankenhaus, in ja. Einem Krankenhaus in der Saalestadt. Ja. 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 Ja, die Glauchersche Nähe für die Hallenser wahrscheinlich eher noch ein Begriff mit den frankischen Stiftungen, ja. Die ja auch für Franke der Ausgangspunkt genau. War, richtig. Dass das richtig. Hier richtig. Ein Viertel ist, wo die ja. Armut ja. Ganz besonders ja. Groß ja. War. In der Chronik las ich dann weiter für spätere Jahre davon, Kinderheim hatten wir gerade schon gesagt, aber auch von einem Kindergarten oder eben auch von der Ausbildung speziell von Säuglings- und Kleinkind- oder Kinderkrankenschwestern. Das Wohlergehen der Kinder spielte also immer eine besonders große Rolle hier im...
Ja, weil einfach Kinder gehören immer nach wie vor, das hat sich halt nicht geändert, ne, zu den Schwächeren der Gesellschaft. Ja, und das ist... dann immer ein Grund gewesen, warum ich dann gesagt habe, okay, gut, natürlich, Kinder sind dann wichtig und müssen behandelt werden. Also ja, das schließt die anderen nicht aus, aber das war der Kindergarten, den es also auch gab, der war übrigens genau hier in diesem Bereich. Also hieß dann damals hieß das noch Spielschule. Mhm. Ne? Das war also einer der ersten. Also man hat wirklich versucht, eben dann da zu. Ein bisschen ist es typisch für unsere Gemeinschaft insgesamt, auch heute in der Mission in Brasilien oder in Afrika. Schwestern haben sehr schnell sich dort eingesetzt, wo Not war. Wo sie gemerkt haben, hier ist jemand, der was braucht, dem geholfen werden muss. Jetzt setzen wir uns ein, jetzt machen wir was. Also das ist auch viel praktische Tätigkeit dann dadurch entstanden. Ja, wie gesagt, wenn ambulante Pflege, auch da, Schwestern sind noch lange auch in die Wohnung gegangen, aber niemand stellte fest, das reicht nicht, ne? Kinder zu Hause zu betreuen im Saugrauer Viertel. Ja, die haben gerade dann die Lungenentzündung überstanden und kaum sind sie weg, ist das Nächste. Ne? Also, weil die, und da habe ich gesagt, nee, den müssen wir halt hospitalisieren, ne? Und das machen wir. Aber das war so ein bisschen... Dadurch hat sich auch eine große, es gab im Eisfeldsberg, gab es Handarbeitsschulen dann auch. Ne? Es gab auch in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, gab es auch eine, ja, das Bemühen, die jungen Mädchen, die in die Stadt zogen, ne, in einem Verein zu sammeln, damit die nicht, jetzt heute würde man sagen, also irgendwo in der Prostitution bald verfallen. Die wurden eingeladen in Italien, und die italienische Provinz zum Beispiel ist gegründet worden, weil da sehr viele Mädchen, die italienischen Noblen, fuhren nach Schlesien in die Bäder, ja, und fanden dann dort ein nettes junges Mädchen, was sie als Kindermädchen angestellt haben. Ja. Gut, die ist mitgezogen, ne, 2, 3 Jahre später waren die Kinder groß, wurde nicht mehr gebraucht, ne? Jetzt stand die auf der Straße oder wurde schon gleich dort missbraucht, ja, Kinder wurden bei der gnädigen Herrin und so weiter, war so, ne? Und da haben die Schwestern dann eben so eine Art, ja, manchmal einen Verein mitgegründet oder eine Heimat geschaffen, dass die Mädchen dann hinkommen konnten und auch bei der Unterricht dann hat, also einfach jemanden hat, so, nicht völlig sozusagen verloren gingen, das, auch das war also, ich habe irgendwo eine, kann ich Ihnen nochmal, Ihnen persönlich nochmal geben, ich habe also nochmal voriges Jahr irgendwo eine Rede geredet und da geht es nochmal um die Einsatzgebiete der Schwestern in Schlesien. Also wo eine Not war und jemand sagte, könnt ihr nicht helfen, da wurde geguckt, haben wir Leute dafür, geht das? Ja, geht. Mein Ja.
Das war ja auch gestern bei der Verabschiedungsfeier immer wieder Thema, dass sie eben wirklich so sehr herzerfrischend praktisch herangehen und helfen. Und
ja, das waren wirklich viele, viele Schwestern, kann ich mich erinnern, die gesagt haben, gut, müssen wir schauen, kriegen wir irgendwo hin, machen. Bis heute eigentlich, muss ich sagen.
Ganz in der Tradition. Und das ist versprochen worden hier tatsächlich, dass das auch sofort geführt wird.
Da bin ich also auch wirklich sehr zuversichtlich, dass das also auch gelingt. Und dass viele Leute das wirklich angenommen, aufgenommen haben als Anregung, sowohl von der Stadt, deshalb freue ich mich also auch mit Frauenorte, ne? Weil es ja über das Krankenhaus hinausgeht. Das sind also auch andere. Das Krankenhaus ist nicht das Einzige, wo man Leuten hilft. Viele andere Dinge auch, ne? Und wenn der eine und der andere, das finde ich also eine sehr schöne Sache. Das ist also, freut einen dann schon, wenn das der Input, den die Schwestern gegeben haben. Ne? Übrigens fast so, wie soll ich das sagen, am Anfang, eben weil es schwierige Verhältnisse waren hier in Halle, können Sie dann auch eventuell rauslassen, ne? Weil das schwierige Verhältnisse in Halle waren, ne? War die Ordensleitung, die dann in Breslau war, nicht mehr in Halle, die Zentrale war dann in Breslau, ne? Die waren nicht überzeugt, dass das hier gelingt, dass überhaupt was draus wird. Die haben die ersten Schwestern dann, oder Die ersten vier kamen, die eine kam aus Bruderstadt, die andere kam aus Köthen, zwei kamen wohl direkt von Breslau oder von Neiße. Und dann sollte eine fünfte kommen, da hat die Oberstein gesagt, geh ruhig hin, aus der Niederlassung wird sowieso nicht, das können wir vergessen. Ne? Ja, das war ein Stück weit. Es waren ja am Anfang auch sehr große Verwerfungen im Hinblick auf katholische Schwestern. Als die Schwestern 1924 haben sie dann ihre Tracht geändert. Da, am Anfang sahen sie so aus, wie die Diakonissen nämlich. Das war der erste Fall. Ich hatte die Schwester, was hat es denn? Die Schwester Elisabeth Koch, die gestern auch da war, das sind Diakonissen. Mhm. Wir sehen also die Ähnlichkeit. Ne? Mhm. Und 1924 erst, das Draußenbild, haben sie dann so ein, irgendwie so eine, Rand, also so eine weiße Dings und der Schleier so. Und da haben die Fallnetze gesagt, das haben sie, wie die Wölfe im Schafspelz waren das. Ne? Das zeigen sie, also das sind alles Nonnen, das sind gar keine. Ja, ne? Die haben das oft nicht differenziert, sie wussten das, die haben es auch nicht in der Berg gehalten. Ne? Aber es war, wie gesagt, und es gab hier in Halle, ne, gab es eine sehr starke Gruppe von Protestanten, der Evangelische Bund, die übrigens auch dem August Hermann Fackler die Schwierigkeiten gemacht haben. Mhm, ne? Der Pietismus, ja. Ne? Und der Pietismus galt als relativ papistisch. Schon sehr. Ne? Und das wurde natürlich dann also auch, das war nicht ein, und wie gesagt, die Schwestern in der Zeitung, böser Artikel, interessanteres hat dann die SPD-Zeitung. Ne? Die haben die Schwestern dann verteidigt. Mhm. Ja, also das sind da solche, ne? Das war also von daher wirklich nicht ganz einfach. Aber der Grundsatz der Schwestern war also auch, dass sie sich also bei der Krankenbetreuung natürlich zu allen gingen, ne? Sowohl Freimaurer als auch Juden als Protestanten, da wurde nie gefragt, aber sich niemals in irgendwelche religiöse oder konfessionelle Gespräche einmischen durften. Mhm. Das war also, das galt als Tabuthema, da wurde gesagt, bitte nicht, ne? Damit ihr seid nicht zu missionieren da, ne? Helfen hin, ne? Sonst nichts. Ne? Das war also schön. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass sie sehr bald ein großes Vertrauen gewonnen haben und dann gesagt haben, okay, gut, können die nicht kommen. Ne? Ne?
Nee, das ist also auch wirklich das Ansehen der Grauen Schwestern ist mir sehr oft bestätigt worden, einfach auch im privaten Umfeld, dass sie gesagt haben, ja, ich habe es kennengelernt, ich lag hier im Krankenhaus. Ja, das, ja, also ich denke, da ist auf jeden Fall auch die Erinnerung noch.
Haben wir gestern auch ein bisschen auch nochmal thematisiert, so mit Mitarbeitern, mit Schülerinnen, ehemaligen oder so. Ne? Die Ordensschwestern, also die Elisabeth-Schwestern, waren eindeutig in ihrem inneren Engagement, in ihrer Bereitschaft, dafür was zu tun, auf die Kranken fokussiert. Ja? Und haben, am Anfang waren sie ja fast alleine im Dienst, aber später haben sie durch Mitarbeiter und Schüler, ne? Und haben von allen anderen erwartet, dass sie da auch mitziehen. Ja? Und wo das nicht geschah, da konnten sie sich auch schon ziemlich mit Druck gegenhalten. Das war natürlich für Schülerinnen, sie können ja von 16 Schülern, die weiß Gott nicht Ordensschwester werden wollen, ist nicht zu erwarten, dass sie das klaglos hinnehmen, dass sie wieder zum Dienst geholt werden, dass sie wieder keine Freizeit kriegen, dass sie gesagt haben, nee, hast du mal zu Hause gesagt, du kannst kommen, oder das geht natürlich gar nicht, ich brauche dich hier, was die Schwester gemacht hat. Ja, wenn also wirklich, die hat ja Urlaub geplant, und dann hieß es auf Station, ist aber keiner, hat sie gesagt, du guter Vorstellung, nicht in Urlaub, bleib ich hier. Das war, aber die Erwartung war immer an die Mitarbeiter, also die Idee, die heute vertreten wird. Ne? Nur wenn es den Mitarbeitern gut geht, geht es auch den Patienten gut. Das war ein Gedanke, der an Schwestern fern lag. Das könntest du glauben. Mhm. Ja, nicht bewusst. Die haben einfach sozusagen gesagt, das ist der Ansatz. So muss man Kranken dienen.
Also Dienst am Menschen 24 Stunden.
Ja, 24 Stunden. Und das wurde automatisch erwartet von den anderen auch. Ne? Mhm. Und die haben nicht immer schnell genug gemerkt, dass das natürlich nicht funktioniert. Aber was sie natürlich bewundert haben, war eben der totale Einsatz für die Patienten. Mhm. Ja, wenn also der Patient, wie gesagt, an Mitternacht noch sagt, oh, ich habe so einen Appetit auf Pudding, Sie können sicher sein, der ging die Schwester hat das gemacht, was rangeholt und. Ja, also das war schon.
Also der Kranke ist ja.
Es war eine Sicht auf den Kranken, die ja wirklich gesehen wurde. Mhm. Aber wie gesagt, also so diese Fähigkeit sozusagen da in der richtigen Weise die Schülerin einzubinden, ohne sie zu überfordern. Ne? Und das war ein bisschen überall im Grunde genommen, aber natürlich hier auch. Also das war so ein Gedanke, der also, ne? Und von daher ist, aber wie gesagt, für die Patienten, da kann ich also, wie gesagt, die raubürstigsten Stationsschwestern, die ich ja auch kannte, wo jede Schülerin gezittert hat, ne? Zu den Patienten. Ja, das war, sie war für die Kranken da. Das ging immer absolut vor. Ne? Dass sie sich damit zum Teil auch selber überfordert haben, das haben sie manchmal zu spät gemerkt.
Ich denke auch, das ist ja das, wo wir merken ja gerade in der jetzigen Zeit, Pandemiebedingungen, dass ja diese Care-Arbeit eben wirklich auch so schwer ist, ja, und ja. Man auch schauen muss natürlich, dass man sie leisten kann und dass man
richtig,
sich selber auch
genau,
regeneriert.
Richtig, ja, genau. Und, ne, manchen ist das sehr gut gelungen, da reichte wirklich eine Viertelstunde Gebet, um das wieder aufzuarbeiten, anderen eben nicht im selben Maße. Das ist richtig, das stimmt. Mhm.
Lassen Sie uns nochmal in die Geschichte einen kurzen Abstecher machen. Die Kinderstation, mit der wir am Anfang sprachen, war ja dann auch der Anlass für die Einweihung oder die Erweiterung dann in der Barbarastraße,
genau. Ja. 1904, als wir dort hier dann alles für Kranke, und der Grund, warum man draußen gewählt hat, waren auch die schlechten klimatischen Verhältnisse hier. Hier waren irgendwie so kleine Fabriken mit Schluten, ne, die in Nähe der Saale, also in Neblig. Dann haben wir gesagt, nee, das muss nicht sein, Platz brauchte man für die anderen Kranken sowieso, lass uns was anderes suchen, und hat man dann im Süden, ne, der Südfriedhof war gerade auch im Anlegen, also quasi am Rande der Stadt, ne, dass ich das heute, war ja damals noch nicht. Ja. Also der Grund war sozusagen eben da, bessere Bedingungen für die Gesundheit der Kinder zu haben.
Und das bis heute ja noch nicht.
Heute ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie und das sozialpädiatrische Zentrum. Ja, genau. Seit 2000, wo also alle wieder runtergezogen sind. Aber heute ist auch die Verhältnisse in der Stadt besser.
Und nach der Wende, habe ich gelesen, kam ja noch eine weitere Neuerung hier. Zuerst dazu das Babynest, was ja auch jetzt
das haben wir dann, ist. Das haben wir dann nach der Wende. Das war damals eine Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir das eingerichtet haben hier. Aber da gab es eben einige Fälle von Kindern, die also irgendwo vor der Tür lagen und dann doch zu Tode gekommen waren. Und da haben wir dann gesagt, okay, gut, lass uns sowas machen, eine Möglichkeit. Ne? Und weiß auch nicht, also am Anfang, wo ich hier Pflegedirektorin war, das war in meiner Zeit, von 94 bis 2003 war ich ja hier im Haus Pflegedirektor, und dann haben wir das eingerichtet. Ich war ein paar Kinder, aber wir hatten schon eins in Berlin im Tempelhofer Krankenhaus, wo auch unsere Schwestern sind, Berlin Tempelhof. Ne? Aber Berlin ist nochmal ein anderes Pflaster, und die haben also auch mit relativ großer Öffentlichkeit das gemacht. Aber das kann man in Berlin machen. Von Anfang an wurden, wir haben auch mit dem Amt für Jugend Jugendamt gearbeitet, und die wussten das auch immer, mal gemeldet auch. Ne? Aber wir haben hier für Hanne gesagt, Hanne ist dann doch wie ein Dorf. Ne? Das wurde immer unter dem Siegel der Verschwiegenheit gehalten. Also nie irgendwie veröffentlicht oder was. Also wie viele Kinder zum Beispiel. Ich weiß auch heute nicht. Ja, die Chefs drüben wissen, ich weiß nicht mehr. Am Anfang, ich habe es dann doch gut als Pflegedirektor, musste ich es dann wissen. Ne? 3-4 Mal haben wir es erlebt hier in diesen Jahren dann. Ne? Aber das, wie ich heute ist, weiß ich nicht. Und dann haben sie es halt überhaupt noch, keine Ahnung, aber sie ist noch da.
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist auf jeden Fall das Angebot besteht. Es ist ja gleich unmittelbar an der Propsteikirche zu finden.
Ja, ne? Da sollte ja ein Zugang sein, der möglichst eben dann schon anonym bleibt. Mhm. Ja, ne? Was wohl zugenommen hat, ne, ist, auch das kam aber erst später, wenn die gesetzliche Grundlage damals noch nicht war, sind diese, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, stillen Geburten. Dass also eine Frau schon hingeht, ne, aber sagt, okay, gut, in den Unterlagen weder mein Name noch das des Kindes oder des Vaters, das ist irgendwer. Ne, aber A ist die Nachvollziehbarkeit größer, aber die Sicherheit für Mutter und Kind ist natürlich größer.
Genau.
Ne, das und deshalb bietet man das. Also man möchte es natürlich eigentlich vermeiden. Ne, das sagte mir auch jemand, wo jetzt sowas überhaupt publiziert wird. Ich sage, das bin ich überfragt, ob also man in die Schwangerenberatungsstellen sowas sagen, dass das auch, kein weiß ich nicht. Ne? Aber denn gerade, sagen wir mal so, das Babynest ist nach wie vor unter Fachärzten und Kinderpsychiatern ambivalent. Mhm. Ja, weil es natürlich auch Nachteile hat. Manche vertreten sehr stark das Recht des Kindes auf Herkunft, auf Namen, was ja auch begründet ist, was ja auch gut ist. Ne? Andere sagen, nee, bevor es dann wirklich eben ganz tot gemacht wird oder hingelegt wird, wo es keiner findet, ist es ja immerhin doch noch besser als nichts sozusagen. Aber das ist dann ja.
Und die Gesundheit der Frau ist natürlich damit auch nicht geschützt.
Nein,
wie sie die Nachsorge entsprechend macht.
So wie manchmal ist es eben egal. Ne? Mindestens in der Literatur ist es wohl so, dass diese stillen Geburten meistens von. Also nicht, diese Babynest waren ja oft Ausländerinnen oder ja, Leute, die also wirklich so eher am Rande, obdachlos oder drogenabhängige, also eher am Rande der Gesellschaft waren. Diese stillen Geburten sind oft außereheliche, voreheliche Geburten, ne, wo eben sonst niemand wissen soll, aber das Kind, die Mutter auch nicht sagt, nee, das Kind soll schon leben, aber bin schon nicht in meiner Familie. Ne? Das geht nicht. Ne? Also es ist nochmal eine andere soziale Schicht der Frau in der Welt.
Aber es ist, also für mich, also mich stimmt es nachdenklich, dass es auch in unserer heutigen Gesellschaft noch so, also wie Sie sagten, sprachen vorhin die Mädchen da in Italien an, wir kennen das hier in Halle ja auch, was die Ladnerinnen angeht, also die Ladenmädchen, die ausgebildet wurden, die dann eben auch bei der Familie gewohnt haben, wo es dann eben auch zu solchen Übergriffen kam.
Sicher, das mag ich, das ist richtig. Ja.
Aber dass bis heute natürlich jemand...
Das ist so alt wie die Menschheit, leider Gottes. Ja. Und da ist alles, ist gut, dass das thematisiert wird, das ist auch gut. Nur man darf sich leider Gottes nicht der Illusion hingeben, dass es mit irgendwelchen aufzuheben sei. Das ist nicht, das wird sich nicht ändern. Wie so, alle, ja, der Mensch ist, wie der Mensch ist. Und der Mensch ist fehlbar, der Mensch ist begrenzt. Ne? Der Mensch wird eben leider auch schuldig an anderen und von daher wird das nicht. Ne? Wie gesagt, jedes Mädchen, was gerettet werden kann, wo man helfen kann, ist ein Gewinn. Das ist Gottes Willen. Ne? Also nicht zu sagen, nützt sowieso nichts. Ne? Aber trotzdem muss man wissen, dass es aufs Ganze gesehen nicht nützt.
Dass es immer wieder vorkommt.
Ja, und das sind auch solche Sachen wie die Frauenorte, finde ich ja so toll. Ne? Weil darauf hingewiesen wird und. Das ist ja, ne? Nur, vielleicht kommt alles auch für uns irgendwann noch Männerorte zu machen.
Auch da haben wir eine ganze Menge schon, glaube ich.
Aber ich sage Frauen, das ist einfach, sie sind, ja,
ist so. Oft im Verborgenen. Also gerade im Care-Bereich sagt man ja, dieser stille Dienst auch in den Familien. Ich regle das alles, ich manage das alles. Wir haben die Katharina von Bora, wo man sagt, ja, alle sprechen von Martin.
Ja.
Und die Katharina hat aber alle sozusagen die Wirtschaft gebucht. Ne? Und ohne das hätte er seinen
Auftrag nicht. Solange man das als Einheit sieht, ne? Ist das ja auch durchaus machbar, kann ja auch jeder seinen Part spielen. Ne? Also ich kenne einen Arzt, kenne ich, der, die Frau hat auch Medizin studiert, das habe ich immer bewundert. Ne? Die Frau hat Medizin studiert, aber dann das erste Kind dann kam, hat sie auf ihre weitere, aber hat ein weiterer Facharzt hat sie dann nie gemacht, also hat quasi auf ihre Karriere verzichtet, hat dann erst die Großeltern gepflegt, dann die Eltern. Ne? Nur was ich immer bewundert habe, war, dass er das immer ein Leben lang betont und gesagt hat. Dass er seinen Posten nur ausüben konnte, ne, weil sie mitgespielt hat. Also eben nicht so nach dem Motto, dass sie langsam zurückgeblieben ist. Ne, das ist ja so oft so, da geht ihr kaputt, weil sie einfach nicht mitwächst und er gibt ihr keine Chance. Ne. Aber und das habe ich also immer, das fand ich bei dem wirklich ganz toll, dass er immer gesagt hat, nein, das war alles nur, weil meine Frau den Rücken freigehalten hat, das und das und das gemacht hat. Das fand ich also wirklich unfassbar. Also so soll es ja sein. Ne.
Also wenn, wie gesagt, es ist ja auch immer die individuelle
natürlich,
individuelle Entscheidung der jeweiligen Partner in der jeweiligen
Partnerschaft.
Aber das ist ja
anerkannt. Sie hat es gemacht und er hat es voll anerkannt.
Das meinst du? Und dann auch nach außen hin trägt.
Genau, ist richtig. Also dass alle das wussten und das auch, das war sozusagen den Wert, wo er immer gesagt hat, das ist, ja, lobt mich hier nicht, das geht nur. Weil auch sie, das war gut.
Das war letztens, das ist ein kleiner Ausflug in die Filmgeschichte, anlässlich des 80. Geburtstags von Senta Berger hatten sie einen Film gezeigt an seiner Seite. Da war das so thematisiert und sie hat das sehr wunderbar dargestellt, wie sie so sich dann unbeachtet fühlt und so dieses funktionierende Hausfrau.
Leider ist es eben, leider oft ist es so. Ja, das ist richtig, aber das war schon gut.
Ebenfalls in dem Gebäudeflügel, über den wir gerade gesprochen haben, wo sich ja bis heute das Babynest hier in Halle befindet, ist auch der Elisabeth-Tisch untergebracht. Was hat es damit auf sich? Und es fiel in dem Zusammenhang auch immer wieder das Stichwort Schwester Modesta, die ja regelrecht ein hallisches Original sein soll.
Ja, ein bisschen kann man das so sagen, ist richtig. Ne? Gut, also zwei. Schwester Modesta war die letzte oder fast die letzte Schwester, die eben dann auch hier vom Konvent aus in die Wohnung gegangen ist. Das war mit ambulanter Schwester betreut. Die haben dann nicht mehr medizinische Sachen gemacht. Das war in der Zeit schon nicht mehr nötig, weil es die Krankenhäuser gab. Und später gab es die Sozialstationen, wo auch, aber nicht hier in Halle, einige Schwestern, die mit aufgebaut haben aus dieser Sache heraus. Also das war also Modesta. Und die hat eben dann ihre Aufgabe, da ging, war dann auch schon selber 60, 65 oder so, ne? Ging dann mit ihm, den hat sie mal zu essen was hingebracht, da hat sie, wie gesagt, Laura Viertel, ne, stehe sie noch mit zwei im Wasserkanne, ich dachte, ich schleppe sie denn dann, ne, hat sie warmes Wasser, weil dort kein warmes Wasser war, sie wollte aber den Patienten waschen oder ne, also mitgebracht und Essen gemacht und Nachtwache gemacht, wenn sie immer schon auch mal die Wohnung aufgeräumt, mal eingekauft für den, also wo sie wusste hier, ne, Trepp auf, Trepp ab, ist sie da also gegangen, oft eben, ja, doch abends noch oder so, ne, ne. Nicht immer von der Obrigkeit, von Schwestern hier gerade beliebt. Das, wenn abends um 9:30 noch eine Schwester aus dem Haus rausgeht, finden das nicht alle Oberen gut, die haben Bett zu sein, sinngemäß. Ne?
vermutlich auch regional ist.
Ja, genau. Ist dann also, und das war bekannt. Ne? Und ja, sie ging dann natürlich dann meistens, weil ja das Soziale abgesichert war, ging sie dann schon zu den Katholiken aus der Gemeinde. Aber wenn der Nachbar war, wäre sie genauso gegangen, das ist keine Frage. Ne? Also das ist die eine Schiene. Ne? Und die andere Schiene ist, dass die Ordenshäuser immer, egal was ist, immer Anlaufpunkte sind für Leute, die in Not sind. Also immer kamen hier Leute an die Pforte, kann ich nicht was zu essen kriegen, ne? Habt ihr nicht was, ich bin auf der Durchreise, kann ich ja nicht was übernachten, das haben wir nicht so oft gemacht, ne? Aber eben gerade das Essen haben wollen. Ich weiß, wir haben immer sozusagen einen Teil, ne? Das war, da wurde gesagt, gut, es gab hier, und nicht auf diesem Korridor, da war die sogenannte Armenpforte, die kam also dann nicht ums Krankenhaus, sondern hinten dann rein, das wusste, sprach sich rum, ne? Und haben also um Essen gebettelt und die Schwestern haben dann Brot mitgegeben oder auch mal einen Teller Suppe, je nachdem, welche Zeit es gerade war und so weiter, ne? Und nach der Wende nahm das etwas zu, weil tatsächlich, wenn das jetzt so eine Zeit war, wo viele verunsichert waren, wo viele unterwegs dann waren, also auch die Obdachlosigkeit. Und da kam ihm dann die Idee auf, nicht eben nur, sondern wirklich einen Raum zu schaffen, wo sie sich hinsetzen konnten, wo sie gesagt haben, okay, gut, von der und der Zeit Tee kriegen, auch ein bisschen Kommunikation dann hat, ne, wo sich einer ein bisschen, ja, natürlich, aber im Prinzip ging es erstmal ums Essen, ne, und am Anfang waren das hier schon auch 60, 70, 80 Leute manchmal. Das Besondere hier war auch, dass es immer offen war, also auch sonntags und feiertags, ne? Was am Weidenplan, da gab es das ja auch, ne? Wenn nicht war, die haben meistens auch noch eine Bahnhofsmission, auch, wurde ja auch zum Teil aufgemacht. Und hier war also auch eine Stelle, wo dann, manche gingen eher dorthin, manche gehen eher dorthin, das war immer so, ne? Dann gemacht wurde, ja, ne? Und das hat sich dann so klar entwickelt, als wir haben dann später, also in meiner Zeit, habe ich dann auch dafür gesorgt, dass auch eine Sozialarbeiterin von der Caritas immer da ist. Eben nicht nur Essen geben, dann ist gut, sondern ihnen hilft als niederschwelliges Angebot. Und über diese Schiene, das ist gut gewachsen, also kommt jede Woche kommt, ne? Sodass sie dann doch zu ihrem Recht kommen. Es geht ja, es ist ja besser, man hilft den Leuten zu ihrem Recht, das können sie selbst auch nicht einfordern, dann brauchen sie Hilfe. Und das läuft. Und durch das, Schwester war keine Sozialarbeiter, ne? Aber das Personal, wie gesagt, für diesen Elisabeth-Tisch haben die Schwestern gestellt. Ne? Am Anfang zwei, später eine mit mehr Ehrenamtlichen. Ne? Es geht über Spenden natürlich auch. Die müssen auch ein bisschen was bezahlen. Das ist auch eine Abmachung mit dem Weidenplan und so, damit das dann keine, ja, hier brauchen sie nicht und dort brauchen sie, das muss ja aufgepasst werden. Da war die Zusammenarbeit auch immer gut. Ne? Und ja, und da soll also jetzt auch weitergehen. Wir dann kriegen ein bisschen Tee. Also es war so ein Stück weit, ja, die Polizei muss immer geholt werden, weil da irgendwelche randaliert haben oder so. Ne? Aber das, ja, da muss ich persönlich dann durchsetzen, das ging ganz gut. Aber es war, wie gesagt, auch, ne, auch so ein Punkt, wo viele Leute, das sprach sich ja rum, das spricht sich rum in der Stadt, wo viele Leute sozusagen ihren guten Willen oder ihre Bereitschaft, da zu helfen, anhängen konnten. Ne, wir haben immer wieder auch mal, wenn unter der Hochzeit oder hier von oben, hier das Haus der Gewerkschaften ist, da, der, weil die große Fete hatten oder irgendwas, eine Konferenz hatten, viel übrig geblieben war an den Dingen, wurde gesagt, könnt ihr das nicht brauchen, ne, bevor wir es wegschmeißen. Ne? Oder Hochzeiten, es ist so viel übrig, so viele Gäste kamen nicht, wir bringen das euch. Ne? Bäckereien, manchmal noch jetzt, wird es von hier, von dem Schäfer, wird also Brot abgeholt, was nicht mehr verkaufbar ist, was durch, ja, gut ist, was schneidet es auf, schmiert dann Brote und gibt das dann mit. Also diese, das ist einfach so eine. Und das und die sehr Optimist zum Beispiel, diese Truppe da auch von den Frauen, die haben also die haben ein, zweimal im Jahr auf Benefizkonzerte gemacht und das Geld dann also gegeben. Da waren also wirklich auch gute Kontakte, die haben auch sehr nett jetzt geschrieben, das ist von Becky, der Schwester nochmal, die Leiterin oder die Chefin von denen dann. Ne? Da, also da sind viele, auch das ist ja schön, dass viele sagen, okay, wenn wir das Schwestern geben, geben die das gut weiter. Es kommt dort an, wo es sein soll. Und das fand ich immer auch eine gute Sache. Und ich bin froh, dass also auch Herr Wüstner und das Krankenhaus sagt, nein, das soll weitergehen. Ne? Das wollen wir weiterhin machen. Das war schon ganz gut. Spenden, ja. Viele Mitarbeiter spenden regelmäßig was von ihrem Gehalt, was da abgezogen wird. Ne? Das haben sie auch von Anfang an gemacht. Also es ist bitte eine Aktion des Krankenhauses, aber wie gesagt, Schwestern und das Personal. Denn Personal, mit bezahltem Personal ist das nicht zu machen. Das geht. Das kann man nicht.
Dass man sagen kann, schön, dass es das gibt, schade, ja, dass es geben muss.
Ja, ja, ist richtig.
Das ist so ähnlich, genau, wie vorhin das mit,
ja, ja,
den,
genau,
Kindern.
Ja, richtig, ja, genau. Aber, ja, es ist halt nur, wie gesagt, auch das. Ne?
Unsere reiche Gesellschaft.
Ja, unsere reiche Gesellschaft. Nur, ich denke, selbst wenn das also durchkäme, was ich mir noch nicht vorstellen, mit Grundeinkommen oder sowas, ne, auch dann wird es nicht völlig, denn auch damit können manche nicht umgehen. Ne? Die brauchen die Führung, die brauchen die Begleitung. Ne? Die bräuchten, was ich manchmal bedauere, aber das klingt mit meiner Tätigkeit bei jungen Frauen zusammen. Ne? Was ich denke, viele, ist ja auch nicht eine Frage des Geldes, es ist ja auch eine Frage der Fähigkeit, mit dem Geld umzugehen.
Mhm. Ne? Und den Verlockungen, die
ja, sicher, dieser Markt wirtschaftlich Genau. Ne? Mhm. Okay, dann wird für die Kinder irgendwas gekauft, ne? Und dann am 15. ist man kein Geld mehr da, um es essen zu wollen. Mhm. Was immer, was wir bedauert haben oder was nicht gelungen ist, aber das, wie gesagt, oder was, ne, ist tatsächlich sozusagen den Elisabeth-Tisch, wo wir das wussten, auch mehr zu öffnen für Familien mit Kindern. Ja, das ist also, wahrscheinlich lag es aber daran, dass es eben den Ruch hatte, für Obdachlose und für Wohnungslose zu sein und für solche. Ne? Und da geht man natürlich mit Kindern dann ungern hin. Ne? Da hätte man vielleicht eine zweite Aktion starten müssen, um das noch gezielter in den Blick zu nehmen. Also da wirklich mehr, denn die gab, das wusste jeder, die gab es auch, oder gibt es auch, ne? Aber da waren nicht zu kommen. Im Unterschied eben unsere Schwestern, die ankamen, die haben sehr bald, es gab dann hier schon eine katholische Schule 1891, als die Schwestern kamen, ne? Irgendwo da in der Nähe von der alten Residenz waren die. Die hatten dann schon 300 Kinder, ja, haben das betont. Und da haben die Schwestern dann sehr bald, die Kinder kamen zum Beispiel Heidelberg und so, konnten nicht alle mittags nach Hause fahren, blieben dann hier. Da haben die Schwestern dann sehr bald für die Schulspeise gesorgt, haben gekocht, ja, auch mit Spenden.
Das erinnert mich jetzt die räumliche Nähe auch zu den Fragen der Stiftungen. Ja, im Kolosseum wird ja auch ein Freitisch angeboten.
Ach ja.
Und die sagen eben auch, dass sie oft die Erfahrung machen, dass sie sagen, also wenn sie den Kindern jetzt das Essen geben, dass sie dann doch wissen, dass das ein oder andere dann auch bis zum nächsten Tag, bis zu dem Essen nicht wirklich nochmal versorgt wird. Ne?
Richtig, genau.
Ja, und das in unserer Zeit,
das
in unserer reichen Gesellschaft. Der Tafeltext für den 52. Frauenort endet ja mit einem Fazit. Nach 130 Jahren erfolgreichen, tatkräftigen Wirkens in der Krankenpflege, Seelsorge, Betreuung von Frauen in Notsituationen und auch der Armenspeisung nehmen die Schwestern von der Heiligen Elisabeth im Juni 2021 Abschied von ihrer Wirkungsstätte in der Gewissheit, dass ihr Vermächtnis weiterhin erfüllt wird. Und bei der gestrigen Verabschiedungsfeier wurde das tatsächlich sowohl von Seiten der Hausleitung, aber auch von den MitarbeiterInnen, die ich dort angetroffen habe, immer wieder betont, das Vermächtnis wird weitergeführt, auch wenn die Schwestern jetzt vorziehen werden, um sie in verschiedenen Regionen Deutschlands in Altersruhe zu begeben. Haben Sie einen Wunsch für dieses Haus, Schwester Dominika?
Ja, das, was Sie in dem Tafeltext formuliert haben, dass ich einfach wünsche, dass sich immer wieder genügend Menschen finden, ne, die tatsächlich das in Erinnerung behalten und sagen, okay, gut, versuchen wir doch für heute das umzusetzen, was die Schwestern damals gemacht haben. Es wird anders aussehen als damals, weil die Verhältnisse anders sind, ne, aber dass der Mensch, der kranke, notleidende Mensch in den Blick genommen wird und gesagt wird, was können wir tun, um da zu sagen, wir können uns auch mit anderen verbinden, was immer wichtiger wird, ne? Also nicht als Einzelkämpfer, sondern wirklich da in Verbindung mit anderen, ne? Dass man, was können wir tun, damit ihnen ja, der Not abgeholfen wird mit diesem Blick. Das wäre mein Wunsch. Dass wir dann
den wir damit jetzt auch aufgenommen haben.
Okay, ja, genau.
Ja, aber ich denke, das ist jetzt wirklich kein leeres Versprechen, sondern tatsächlich gelebt und ja, da habe ich auch gute Hoffnung.
Ja.
Und vielleicht, sagen wir so, hilft die Frauenortetafel auch immer mal dran zu erinnern.
Ja, ich denke schon. Also wie gesagt, das soll man nicht unterschätzen, eine Dran-Erinnerung und sagen, okay, gut, ja, aha, das war das, ne? Wie ist das eigentlich heute? Man stellt die Frage, wer macht das heute und sagt vielleicht auch, gut, wo kann ich mich vielleicht auch einbringen, was ich da machen kann. Das ist richtig, ja. Ne?
Ja. Gibt es noch einen Bereich, wo Sie sagen, der liegt Ihnen jetzt am Herzen, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben?
Nein, so nicht. Ich würde vielleicht auch als Ergänzung zu dem Wunsch auch noch wünschen, sozusagen, dass die Mitarbeiter oder alle, die das tun, ne, tatsächlich immer auch ja, sich den Fundus erhalten, bewahren, ausweitern, aus dem sie selbst heraus das auch tun. Ja, also tun können, also auch die Kraft haben. Ne, ne, wie gesagt, die Schwestern haben es im Gebet, haben es in der Verbindung mit Gott, in der Nachfolge Christi gemacht. Ne? Das ist heute sogar schwer zu sagen, aber es ist natürlich ein Grund, den sie gehabt haben. Sie haben es also nicht einfach nur aus eigener Kraft gemacht, sondern sie haben gewusst, die Kraft wächst uns zu, wenn wir in dieser Gesinnung das auch tun. Und das wird heute verschieden sein, aber es braucht jeder.
Die Achtsamkeit,
für sich selber. Auch die Frage nach dem Sinn, warum ich tue ich es eigentlich, und die Freude daran auch zu sagen, okay, gut, ja, ist eine sinnvolle, gute Tätigkeit, dass man dann, also das dann auch mitmacht und mitzieht.
Ich bedanke mich für das sehr offene und sehr herzliche Gespräch bei Ich wüsste Dominika Kinder von der Kongregation der Schwestern von der Heiligen Elisabeth in Halle. Wie gesagt, das Kapitel endet jetzt, aber ich denke, wie gesagt, nicht mit Ihrem Wirken,
nein,
nur in persona sozusagen. Und ich wünsche Ihnen und den Schwestern natürlich persönlich alles Gute und bin tatsächlich überzeugt, dass auch dieser 52. Frauenort eben ihrer aller Wirken in privater und öffentlicher Erinnerung behält. Ja. Das wünsche ich mir.
Ja, doch, nein, ich denke auch. Das ist auch, was mich auch freut, hatten Sie mal letztens auch gesagt, was schön ist und was sicher der Unterschied ist zu manch anderen. Es geht ja so um die Gruppe von Frauen. Der Name der Einzelnen, wie der Schwester Modesta, ist genannt. Aber auch das ist nur, man könnte genauso gut viele andere Namen nennen, die man auch nur über die Gemeinde bekannt. Und das ist eigentlich schön, dass so eine Gruppe von Frauen ist. Es war immer eine Leistung der Schwestern gemeinsam. Und auch das ist ja ein Krankenhaus, ich kann das nur gemeinsam machen. Und wenn ein Stück mit die Stadt hinauskommt, ist es gut.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt.
Umso schwerer wird es wahrscheinlich fallen, als aus dieser Gemeinschaft sich zu verabschieden auch, ja? Und in verschiedene Bereiche zu gehen.
Nein, die Gemeinschaft meine ich jetzt wirklich die ganze Kongregation. Die Schwestern, dass die Schwestern über das Wenigerwerden hier in Deutschland, hier in Halle, das geht ja weiter. Ich habe in den Jahren, wo ich Provinzoberin bin, habe ich mit 32 Niederlassungen angefangen, jetzt haben wir noch 6. 423 Schwestern waren es damals, als ich vor 18 Jahren anfing, jetzt haben wir 150 knapp. Ja, Und das haben die Schwestern ja gesehen. Und dass die Traurigkeit darüber nicht allzu groß ist, heute die Schwestern, die heute weggehen, sagt, ich freue mich. Das hängt auch damit zusammen, dass wir wissen, in anderen Ländern, wo die Not anders ist, wo die sozialen Bedingungen oder die Strukturen anders sind, dass es dort auch durchaus gut weitergeht. Also wir haben in Russland, unsere Schwestern sind ja 1992 dann nach Sibirien gegangen auch, nach der Wende. Und da ist es so, wir haben inzwischen, glaube ich, 10, 12 junge Russinnen, die also dort eingetreten sind und die das dort weitermachen. Auch da in verschiedenen Bereichen. Die haben kein Krankenhaus und das ist, wie gesagt, in Russland auch, da gibt es Krankenhäuser, da werden die nicht arbeiten, aber da ist eben Kinderbetreuung vielfach. Die haben so ein Frauenhaus auch, haben in Novosibirsk auch. Da ist dann auch diese Kinderoasen, diese offene Kinderarbeit zum Beispiel, das machen die dort sehr stark. Obdachlosen, auch Speisung auch ein bisschen. Jetzt auch bei Corona hat sie da sehr viel gemacht. Das ist das, also das eine in Brasilien ähnlich. Da ist also so. Und auch jetzt in Afrika, seit 10 Jahren ungefähr. Auch das, und das ist eben interessant, sehr stark, ist meistens der Einsatz für Kinder. So wie es am Anfang ja auch war. Und das dann dort auch, ob die jemals zum Krankenhaus kommen, ob das zu wünschen ist, sei dahingestellt, um Gottes Willen. Aber das hängt auch mit der anderen Medizin zusammen. Ich kann heute doch nicht einfach mal, also heute geht das nicht. Auch nicht in Russland, auch nicht in Brasilien. Das ist also, und das hat den Schwestern Mut gemacht, dass sie sagen, hier wird es zwar weniger, aus was für Gründen auch immer, aber nicht, dass keine Schulterschwestern sind. Es gab ja auch, vor 50 Jahren war oft noch innerhalb der Gemeinschaften, auch nicht nur bei uns, die Rede, wenn wir nur bessere Schwestern wären, kämen auch mehr junge Mädchen. Aber das dann schimpft
wirklich nicht. Die Zeiten, die sich ändern.
Ja, die Zeiten, die sich ändern, genau. Und das hat den Schwestern oft Angst gemacht und hat sie traurig gemacht. Aber das haben sie langsam thematisiert und begriffen und gesagt, okay, gut, Leute, das ist dort geht es gut weiter. Und das ist tatsächlich eine gute, also wenn ich von Gemeinschaft spreche, meine ich nie nur die Gemeinschaft hier, sondern mindestens in Deutschland, eigentlich immer weltweit irgendwo. Und das ist das Schöne auch, dass man sagt, ja, wir sind in so vielen, auch wenn es hier weniger wird, anderswo geht es gut weiter. Da sind wir im Unterschied zu manch anderen Gemeinschaften. Ich bin in Berlin noch für eine ganz mini-kleine Gemeinschaft als Administratorin zuständig, weil die gar keine obere Leitung mehr haben. Das muss so sein. Und das sind also 4 Schwestern, die sind also wirklich die letzten ihres. Wenn die weg sind, gibt es keine Schwestern mehr von denen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Gemeinschaften. Das, wie gesagt, ist bei uns anders. Das macht auch Mut.
Das ist für Sie als Ausblick ja auch.
Nein, das ist doch schön, wirklich. Das hat es auch für, hier nicht, aber anderswo. Wir haben eine Mitschwester, die in Potsdam, die arbeitet bei dieser Arche, bei dieser Kinder- und Jugendwerk-Arche von dem Siegelkuh. Mhm. Arbeitet sie jetzt schon seit langen Jahren, 10, 12 Jahren arbeitet sie mit dort. Ne? Und da eben auch, das Problem, die Kinder sagt, wie es genau, wenn wir den Kindern nicht jetzt in der Corona-Zeit, wo es oft nicht möglich war, also wenn wir nichts geben, bis zum nächsten Tag, kümmert sich kein Mensch. Ja, das ist schon, ja, aber die Menschen sind auch nicht alle, ja, es ist bedauerlich, aber es ist ja,
Menschen und manchmal auch eben die Verhältnisse, die also ich denke immer in der Einheit auch.
Ja, natürlich, also ist klar, freilich, nicht, weil wenn man nicht drüber nachdenkt, wenn man keine Strukturen schafft, ne, um das zu vermindern, zu minimieren.
Bräuchten Sie quasi also für die Familien mit Kindern, die den Bedarf hätten, quasi wieder so eine kleine Spieleschule, wo man
so ein offenes Angebot. Wie gesagt, die Arche ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, so ein offenes Angebot, dann, ne, da was zu machen. Und die Freizeiten, auch, die anbieten, sind immer sehr beliebt und sehr, das ist schon eine gute Sache, das ist richtig. Ja. Und im Endeffekt hat jeder von uns, kann nur während seiner Lebenszeit wirken, also irgendwann das Leben, ja. Ich habe manchmal gesagt, also Leute, man muss sich üben, wenn wir also unbedingt nach Folgefall haben wollten, hätten wir Kinder haben müssen. Wir haben darauf verzichtet und wir haben jetzt nicht erwartet. Ist doch so. Also, ja, ist doch einfach, also zu sagen, jetzt, wie kommt es denn die Sonne? Okay, gut. Ja. Was natürlich manchmal schon schade war, dass ja, eben so gibt es auch so die große Bewunderung für das Wirken der Schwestern. Ja. Kommt dann eine Mutter, steht mit zwei halbwüchsigen Töchtern vor dir und macht dir Vorwürfe. Und das nicht jetzt, aber vorher noch. Ne? Kann doch nicht auflösen, Schwestern sind doch so wichtig, das geht doch nicht und so weiter und so weiter. Na, als ich dann gesagt habe, ich sage, gute Frau, ja, wenn keiner kommt, ich kann keine Herz haben, ich sage, grüße ihre Töchter hier, dann genau das richtige Alter. Die Mutter wurde blass, die Töchter wurden doch blasser. Das kann man doch nur als freie Entscheidung machen. Ich sage ja selbstverständlich, ich glaube, ich bin doch frei, ich habe mich auch frei entschieden. Ne, ne? Ich sage nur, sie können ja nicht, ja. Ich sage, wenn, ja, haben wir auch am Anfang, als es hier ruchbar wurde, dass die Schwestern als Heile weggehen, also 3 Jahre vielleicht her, dann eben auch. Und dann haben wir auch gesagt, okay gut, wenn ihr von Halle jedes Jahr 2, 3 junge Mädchen aus der katholischen Gemeinde eingetreten, dann hätten wir das Problem nicht. Hm. Ja, aber, ja, ist doch so. Also ja, ja. Ist auf dem unbedarft irgendwo dann ja gebetet. Dann ist klar,
ne? Ja, aber das ist ja, geht ja viel, das hat ja jetzt auch nichts mit Konfession zu tun, das ist ja diese Nachwuchsproblematik.
Die Diakonissen haben das halt dasselbe.
Ja, das ist ja auch seit 1978 keiner mehr eingesetzt worden in Halle, ja?
Genau, das ist richtig, ja. Genau, es ist genauso. Ne? Das haben dasselbe Problem, das ist richtig, ja. Und wie gesagt, viele andere Vereine auf der anderen Schiene haben es ja bloß auch.
Gut, ja, gut. Ja, also, dann vielen Dank. Ich bin auch für die Zeit. Ich weiß, das sehr zu schätzen, da Sie ja voll im Umzug sind.
Ich erzähle auch gerne.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.